Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 23. Vers der Sure 42, Shura.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Dies ist das, was Gott denen, die ihm dienen, die glaubend wurden und gute Werke tun, verheißen hat. Sprich, kein Königreich möchte ich von euch für meine Mission, nur eure Freundschaft für die mir Nahestehenden. Wer immer Gutes tut, dem werden wir es mehren, denn Gott ist verzeihend und wird es reichlich danken.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie weitere Nachrichten, Interviews und diverse Programme können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 27. September 2021, gleich dem 5. Mehr 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich wie gewöhnlich mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine neue Folge aus unserer Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit dem zweiten Beitrag unter dem Titel Atlantikmission des 75. Geschwader der Islamischen Republik Iran. Bleiben Sie dabei! Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsoberhaupt, aufklärende Schritte vereiteln Propagandaangriffe des Feindes. Iran beklagt ungenauen IAEA-Bericht. Damaskus begrüßt Konvergenz zwischen Iran und den arabischen Staaten. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsoberhaupt, aufklärende Schritte vereiteln Propagandaangriffe des Feindes. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution Ayatollah Khamenei bezog sich auf den Propagandaangriff der Feinde auf die iranische Nation, um die öffentliche Meinung mit verschiedenen Methoden und Instrumenten zu beeinflussen und betrachtete Aufklärung als einen guten Schritt zur Neutralisierung der Propagandaangriffe. In einer kurzen Rede am Montag anlässlich der Trauerzeremonie zum 40. Tag nach dem Jahrestag des Märtyrertodes von Imam Hussein a.s., dem dritten Imam der Schiiten und seinen Gefährten, nannte Ayatollah Khamenei die Zeitspanne von Ashura bis Arba'in eine der wichtigsten Perioden in der Geschichte des Islam. Wenn Ashura der Höhepunkt des Kampfes und der Opfergabe von geehrten und edlen Seelen war, dann stellte die 40 Tage lange Periode den Höhepunkt des Kampfes zur Aufklärung und Offenbarung der Wahrheit dar. Diese mühevolle Aufklärung von Imam Sajjad a.s., Hazrat Zainab und Umm Kulthum und das außergewöhnliche Geduld der Familie des Propheten ergänzte jene Opfergabe und machte das Ereignis von Karbala bleibend und langlebig, so das Oberhaupt. Das Revolutionsoberhaupt verwies auf den Propagandaangriff der Feinde auf die iranische Nation zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung mit verschiedenen Methoden und Mitteln und betrachtete die Aufklärung als effektiven Schritt zur Neutralisierung solcher Angriffe. Ihr geehrten Studenten, die die Frucht des Herzens der Nation und die wahre Hoffnung des Landes seid, könnt wie ein Licht eure Umgebung erhellen und Ungewissheiten aufklären, indem ihr dieser Wichtigkeit Bedeutung beimisst. Er bezeichnete die Möglichkeiten des Cyberspace und der Medien zur Aufklärung und zur Beantwortung von Ungewissheiten als nützlich und hob hervor, natürlich ist das eindeutige Prinzip beim Dschihad, die Wahrheit zu sagen und aufzuklären, moralische Methoden anzuwenden und Themen mit Logik, Nüchternheit, völliger Rationalität und menschlichen Emotionen auszudrücken und Beleidigungen, Verleumdungen, Lügen und Täuschungen gegenüber der öffentlichen Meinung zu vermeiden. Iran beklagt ungenauen IAEA-Bericht. Irans ständiger Botschafter bei den internationalen Organisationen in Wien wirft der UN-Atombehörde vor, der Islamischen Republik vorgeworfen zu haben, nicht mit der Organisation zu kooperieren. Qasem Gharib Abadi machte diese Bemerkungen am Sonntag in einem Tweet und ging auf eine Behauptung ein, in die der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Grossi, in einem früheren Bericht aufgestellt hatte. Grossi hatte behauptet, dass Iran einer gemeinsamen Erklärung beider Seiten vom 12. September nicht vollständig nachgekommen sei, indem er der Agentur den Zugang zum Tesar-Karaj-Komplex, einer Werkstatt zur Herstellung von Komponenten für Zentrifugen im Nordzentral-Iran, verweigert habe. Gharib Abadi erinnerte jedoch daran, dass während der Gespräche in Teheran und Wien, die zur Veröffentlichung der Erklärung führten, Iran darauf hingewiesen habe, dass der Tesar-Karaj-Komplex immer noch unter sicherheits- und gerichtlichen Untersuchungen steht und die Wartung die Ausrüstung für diesen Komplex nicht umfasst. Aus diesem Grund wurde in der gemeinsamen Erklärung festgelegt, dass der IAEA Zugang zu bestimmten identifizierten Geräten gewährt werden soll. Deshalb ist der Bericht des Generaldirektors vom 26. September nicht korrekt und geht über die vereinbarten Bedingungen der gemeinsamen Erklärung hinaus, fügte der Gesandte hinzu. Unabhängig davon kritisierte Gharib Abadi das Gremium, weil es die Sabotageaktivitäten, die auf die iranischen Nuklearanlagen abzielten, nicht einmal verurteilt hatte. Die Anlagen wurden im vergangenen Jahr mehrfach angegriffen. Hauptverdächtiger der Vorfälle ist das israelische Regime, der alleinige Besitzer von Nuklearwaffen in Westasien, das in der Vergangenheit 7 iranische Nuklearwissenschaftler ermordet hat. Weder die IAEA noch die Vereinten Nationen haben das Regime jedoch wegen seiner illegalen Aktivitäten zur Gefährdung des regionalen und internationalen Friedens und der Sicherheit zur Rechenschaft gezogen. Damaskus begrüßt Konvergenz zwischen Iran und den arabischen Staaten. Der syrische Außenminister Faisal Miqdad hat bekräftigt, dass Damaskus eine Annäherung Teherans an die arabischen Staaten begrüßt. Die Islamische Republik Iran hatte die arabischen Länder unterstützt und den syrischen und palästinensischen Völkern beigestanden, sagte Miqdad laut dem Nachrichtensender Al-Mayadeen am Sonntag. Er fügte hinzu, wir sollten auf das gute Verhalten der iranischen Seite mit Güte reagieren. Außenminister Miqdad kritisierte ferner die Doppelmoral der westlichen Länder gegenüber der syrischen Regierung und Nation. Syrien hat kein Vertrauen in die Absichten der westlichen Länder. Diese Länder haben den Terrorismus in Syrien ins Leben gerufen und ihn finanziell unterstützt. Sie schicken immer noch Terroristen und Mörder nach Syrien, so der Außenminister weiter. Miqdad unterstrich, dass Syrien keine Angst vor dem zionistischen Regime und seinen Unterstützern hat. Syrien habe keine Angst davor, dass das zionistische Regime den Hafen Banias bombardiert und die Lieferung iranischen Treibstoffs in den Libanon zu verhindern. Wenn wir unsere libanesischen Brüder unterstützen, denken wir nicht an die Gefahren, so der syrische Außenminister. Er erinnerte an die schärfsten Sanktionen der westlichen Länder gegen das syrische Volk und sagte, dass obwohl Syrien reich an Bodenschätzen sei, die Sanktionen der USA und der europäischen Staaten dem Land jedoch wirtschaftliche Probleme bereitet hätten. Unter dem Hinweis auf westliche und amerikanische Hilfe für Terroristen in Syrien sagte Miqdad, die Vereinigten Staaten müssen die einseitigen Sanktionen gegen Syrien, das sogenannte Cäsar-Akt, aufheben. Dieses Gesetz ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und es liegt nicht im Interesse des syrischen Volkes, sondern im Interesse Israels. Israelische Truppen und Siedler fliehen aus Nablus, nachdem sie auf palästinensischen Widerstand stoßen. Mit Unterstützung des Militärs sind israelische Siedler in die Stadt Nablus eingedrungen, wo sie sofort fliehen müssten, nachdem sie von jungen Palästinensern konfrontiert wurden. Laut dem Quds News Network kam es am Sonntagabend zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Streitkräften nach einem Überfall, um Platz für Siedler zu schaffen, damit sie Josefs Grab besuchen. Unter Begleitung von Sicherheitskräften fuhren mindestens 12 Busse mit bis zu 500 israelischen Siedlern in Nablus ein, um in Josefs Grab talmudische Gebete zu verrichten. In den sozialen Medien verbreitete Videos zeigten, wie Truppen während des Überfalls unaufhörlich auf ein Wohngebäude schossen. Sie feuerten Tränengaskanister und gummierte Metallgeschosse auf die Palästinenser ab, die versuchten, das Eindringen der israelischen Truppen und Siedler zu stoppen. Trotz des schweren Angriffs gibt es keine Berichte über Verletzte unter den Palästinensern. Palästinensische Widerstandskämpfer blockierten mit verbrannten Reifen Straßen zur heiligen Stätte, eröffneten das Feuer auf die israelischen Soldaten und zwangen sie und die Siedler zur Flucht. Das israelische Militär dringt häufig in Nablus ein, um Siedler in die historische Stätte zu begleiten, was zu Protesten der Palästinenser führt. Es dringt auch wiederholt in palästinensische Häuser ein und nimmt Jugendliche fest. Die Zusammenstöße ereigneten sich weniger als einen Tag, nachdem Truppen im besetzten Westjordanland mindestens 5 Palästinenser, darunter einen Jugendlichen, erschossen hatten. Am Montagmorgen brachen israelische Siedler in Begleitung israelischer Polizisten in den Innenhof der Al-Aqsa-Moschee im besetzten Al-Quds ein, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur Shahab. Unter dem Schutz der israelischen Streitkräfte brachen über 500 israelische Siedler durch das Damaskustor, auch bekannt als Bab al-Amud-Tor, in den Hof der drittheiligsten Stätte der Muslime ein. Die israelischen Streitkräfte nahmen auch einen palästinensischen Jugendlichen ohne ersichtlichen Grund brutal fest, nur weil er in der Moschee betete. SPD sucht Bündnis mit Grünen und FDP, um Merkel-geführte Koalition zu ersetzen. Der deutsche Finanzminister und SPD-Chef Olaf Scholz hat angekündigt, nach dem Wahlsieg am Sonntag ein neues Dreierbündnis mit den Grünen und der Freien Demokratischen Partei FDP zu bilden. Nach dem historischen Verlust des konservativen Blocks der scheidenden Kanzlerin Angela Merkel sagte Scholz am Montag, dass die Christlich-Demokratische Union CDU und die Christlich-Soziale Union CSU nun in die Opposition gehen sollten. CDU und CSU hätten nicht nur deutlich an Stimmen verloren, sondern auch im Wesentlichen die Botschaft der Bürger erhalten. Sie sollen nicht mehr regieren, sondern in die Opposition gehen, sagte er. Scholz sagte, er hoffe noch, vor Weihnachten einen Koalitionsvertrag abschließen zu können. Merkel bleibt bis zur Koalitionsbildung Übergangskanzlerin. Nach den Ergebnissen der Wahlkommission haben die Sozialdemokraten 25,7% der Stimmen erhalten, während Merkels konservativer Block mit nur 24,1% das schlechteste Ergebnis seit 1949 verzeichnete. Die Grünen belegten mit beruhigenden 14,8% der Stimmen, den dritten Platz gefolgt von der FDP und der Partei Alternative für Deutschland, AfD, mit 11,5 bzw. 10,3%. Laut Scholz hätten drei Parteien an Stärke gewonnen, die SPD, die Grünen und die FDP. Dies sei eine klare Forderung der Bürger dieses Landes und diese drei Parteien müssten die nächste Regierung führen. Der Kanzlerkandidat der CDU-CSU, Armin Laschet, sagte derweil, er habe trotz seines zweiten Platzes immer noch das Recht, die nächste Regierung zu bilden. Er argumentierte, dass es in Deutschland nicht immer so zugeht, dass die Parteien, die an erster Stelle standen, das Kanzleramt betraten. Scholz widersprach jedoch und erklärte, dass viele Leute das Kästchen der SPD angekreuzt hätten, weil sie einen Regierungswechsel anstrebten und wollten, dass der nächste Kanzler dieses Landes Olaf Scholz werde. Irakischer Kurdenchef Barzani bekräftigt Verfassungstreue. Der Präsident der autonomen Kurdenregion des Irak, Nechirvan Barzani, hat bekräftigt, dass die Festlegung der Außenpolitik zu den Befugnissen der Regierung in Bagdad gehört und dass die Kurdenregion die irakische Verfassung respektiert. Damit reagierte Barzani auf ein Treffen, welches am Freitag, dem 24. September, zur Unterstützung der Normalisierung der Beziehungen mit dem israelisch-zionistischen Regime in Erbil, der Hauptstadt der autonomen Region Kurdistan, abgehalten wurde, was Proteste der Bevölkerung und Empörung politischer und religiöser Persönlichkeiten im Irak zur Folge hatte. Erbil sei verpflichtet, die Außenpolitik der Zentralregierung in Bagdad zu respektieren, erklärte Barzani am Sonntag. In einer entsprechenden Erklärung heißt es, Erbil war über das Treffen, seine Schwerpunkte und Themen nicht informiert. Das Ergebnis des Treffens und seine Beschlüsse widerspiegeln nicht die Ansichten Politik oder Position der Kurdenregion. Auch das Innenministerium der Autonomen Region Kurdistan erklärte, dass diese Region als verfassungsmäßige Institution im Rahmen eines föderalen Irak permanent der offiziellen Politik des irakischen Außenministeriums verpflichtet sei und niemals zulassen werde, dass Freiheit und Demokratie zur Erreichung politischer Ziele missbraucht werden. Indes erließ die irakische Justiz Haftbefehle gegen die Teilnehmer am Treffen in Erbil zur Normalisierung der Beziehungen zum zionistischen Regime. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar bei Temperaturen um 22 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 17 Grad, Mashhad 16 Grad, Isfahan 19 Grad, Shiraz 23 Grad und Bandar Abbas 31 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Yusuf Mirkiani mit dem Titel Cheshm Entezar, auf Deutsch sehnlich erwartend.
چندین خزان طی شد من اما بی بهارم از چه نمیایی بگو چشم انتظارم از خنده دلگیرم تبسم کار من نیست اما به گرمی دست غم را می فشارم
اما به گرمی دست غم را می فشارم
یک آه آسمان تنها و یک مرد تنها اون را به دست سر نوشتم می سپارم
اون را به دست سر نوشتم می سپارم
چندین خزان طی شد منم ما بی بهارم از چه نمیایی بگو چشم انتظارم
از خنده دلگیرم تبسم کار من نیست اما به گرمی دست غم را می فشارم
اما به گرمی دست غم را می فشارم
چندین خزان پیشو من اما بی بهارم از چه نمی آیی بگو چشم انتظارم چشم انتظارم
Verehrte Damen und Herren, weiter geht es in unserem Programm mit einer neuen Folge aus der Reihe In Richtung Licht.
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, wir setzen unsere Erläuterungen zur Sure Qaf fort. Die Verse 9 bis 11 dieser Sure 50 lauten:
وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج
Und wir haben vom Himmel gesegnetes Wasser herabkommen und damit dann Gärten und Korn, das man erntet, wachsen lassen. Und Palmen, hochreichend und mit übereinander gereihten Blütenkolben, als Versorgung für die Diener. Und wir machten damit manch totes Land wieder lebendig, so wird auch die Auferstehung aus den letzten Ruhestätten sein. Diese Verse führen Beweise für die Auferstehung von den Toten vor Augen. Es ist die Rede von der Auferstehung der Pflanzen im Frühling. Nachdem Niederschläge den abgestorbenen Boden angefeuchtet haben, beginnen die leblosen Pflanzensamen in der Erde sich zu regen und kommen zum Vorschein. So wachsen Getreidekörner schließlich zu langen Halmen mit kornreichen Ähren heran, die der Weiterverarbeitung zu Mehl und Brot dienen. Ebenso gerät nach dem kalten Winter wieder Leben in die Bäume. Wenn es im Frühling regnet, bringen sie an ihren ausgetrockneten Zweigen Zeichen des pflanzlichen Lebens in Form von Blättern und Blüten hervor. Die Menschen können später das Obst, das sich aus den Blüten der Bäume entwickelt, pflücken und für ihre Ernährung nutzen. Gemäß dem Vers 11 der Sure ist dieses Erwachen in der Pflanzenwelt ein Gleichnis für das Hervorkommen der Menschen aus der Erde am jüngsten Tag. Die im Erdreich verstreuten Teilchen der Toten werden sich, ähnlich wie die Pflanzensamen im Frühling, aus der Erde erheben und lebendig werden. Dies ist kein Ding der Unmöglichkeit, erst recht nicht angesichts der Allmacht Gottes. Wir können uns anhand der obigen Stelle im Koran vergegenwärtigen. Erstens, Regen ist ein sehr segensreiches und vitales Phänomen. Die Existenz aller Lebewesen auf der Erde, Pflanzen, Tiere und Menschen, sind von den Niederschlägen abhängig. Zweitens, unter den Bäumen und Obstfrüchten weist die Dattelpalme mit ihren Früchten besondere Merkmale auf. Gott hat sie im Koran namentlich und explizit genannt. Drittens. Pflanzen und Bäume spenden nicht nur einen schönen Anblick und Grünes, sondern auch Nahrung und Lebensunterhalt. Außerdem sind sie ein Gleichnis für das Leben nach dem Tod. Es liegt auf der Hand, dass diejenigen hierüber nachdenken, die bereit sind, sich belehren zu lassen. Es folgen die Verse 12 bis 14 der Sure Qaf. Dort heißt es:
كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد.
Schon vor ihnen leugneten das Volk Noahs und die Leute des Brunnens und die Samud und auch die Ard und Pharao und die Brüder Lots und die Bewohner des Dickichts, das Volk des Schuaib und das Volk Tubas. Alle bezichtigten die Gesandten der Lüge, so ist meine Androhung unvermeidlich fällig geworden. Diese Verse sollen den Gesandten Gottes und die Gläubigen trösten. Sie sollen nicht denken, dass nur die Götzendiener von Mekka den Propheten des Islams der Lüge bezichtigen. Alle Propheten sind der Lüge bezichtigt worden und wurden abgelehnt, und verschiedene Gruppen und Völker haben sich unter allerlei Vorwänden nicht dem Wort der Wahrheit gebeugt und sich nicht zur Wahrhaftigkeit der Gesandten Gottes bekannt. Aber die Leugnung der Wahrheit aus Eigensinn und falschem Stolz blieb nicht unbeantwortet, und die Leugner wurden auf verschiedene Weise von der Strafe Gottes ergriffen. Einige wurden durch eine Überschwemmung und durch einen Sturm und andere durch Blitzschlag oder auch durch schwere Erdbeben vernichtet. Es lässt sich also sagen: Erstens, Gott, der die Welt mit all ihrer Größe und die Menschen erschuf, hat diesen mittels der Propheten Rechtleitung geschickt, damit sie den Weg zur Vervollkommnung gehen. Aber niemand ist gezwungen, die Wahrheit anzuerkennen. Jedem Menschen bleibt die Entscheidung überlassen. Zweitens, vergangene Völker, die ihre Propheten gesehen haben und denen klar war, dass Gott sie gesandt hat, wurden von der Strafe Gottes heimgesucht, weil sie die Propheten der Lüge bezichtigt hatten. Das ist eine wichtige Lehre für alle nachfolgenden Generationen. Nun möchten wir noch den Vers 15 der Sure 50, Sure Qaf, besprechen. Hier der Inhalt.
أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ.
Ermüdeten wir denn durch die erste Erschaffung, und wären wir bei der Wiedererschaffung zur Auferstehung überfordert? Nein, vielmehr sind sie im Unklaren und Zweifel über eine neue Schöpfung. Viele Götzendiener und Ungläubigen akzeptieren Gott als den Schöpfer des Menschen und der Welt und leugnen ihn nicht, und daher heißt es in dem eben angeführten Vers: Waren wir denn bei der ersten Erschaffung überfordert, dass wir nicht in der Lage wären, nochmals zu erschaffen? Lassen Sie uns noch drei Punkte hinzufügen. Erstens, es gibt keinen Grund daran zu zweifeln, dass Gott die Macht hat, den Menschen am jüngsten Tag erneut zu erschaffen. Denn er, der einmal alles erschaffen hat, ist in der Lage, es erneut zu erschaffen. Zweitens, wenn wir mit den Leugnern debattieren, können wir Fragen einsetzen, die sie zum Nachdenken veranlassen. Vielleicht werden sie dann die Wahrheit erkennen. Drittens, die Jenseitsleugner können ihre Ansicht nicht logisch begründen und sie leugnen das Jenseits aufgrund ihrer Zweifel.
Verehrte Hörerfreunde, hören Sie nun ein Musikstück von Shahram Nazeri mit dem Titel Delirone, auf Deutsch Tapfer.
خدایا که دمیدی سحری جان گرفتیم و جهانی به تو پرداختیم، جان گرفتیم و جهانی به تو پرداختیم. کشان دوش به دوش، جان به کف های بره، شعله کشان دوش به دوش، مشت افشان علمش بر افراخته ایم، بر افراخته ایم، مشت افشان علمش بر افراخته ایم، بر افراخته ایم.
کشت خطر ساخته ایم که به خون جگر و خشت خطر ساخته ایم.
Liebe Zuhörer, wir schließen unser heutiges Programm ab mit dem zweiten Beitrag unter dem Titel Atlantikmission des 75. Geschwader der Islamischen Republik Iran. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit.
Das 75. Geschwader der strategischen Marinestreitkräfte der Armee der Islamischen Republik Iran kehrte nach 44.000 Kilometer langer Fahrt durch internationale Gewässer in den iranischen Hafen Bandar Abbas im Persischen Golf zurück und wurde dort von hohen Befehlshabern empfangen. Die lange Reise führte von den Küsten Westafrikas bis zur Ostsee. Ayatollah Khamenei, Oberhaupt der Revolution und Oberbefehlshaber der bewaffneten Kräfte, gratulierte in einer Botschaft zu der stolzen Rückkehr des 75. Geschwaders der Marinearmee-Streitkräfte von seiner erstmaligen Atlantikfahrt und würdigte den Kommandanten und sämtliche Mannschaftsmitglieder. Der Oberkommandant der bewaffneten Kräfte unterstrich in seiner Botschaft: Bewahrt diese Fähigkeiten, steigert und erweitert sie. Die iranische Marinekräfte sind trotz der weitgehenden Sanktionen an strategisch wichtige Ausrüstung gelangt. Dieser Erfolg gilt als eine vielsagende Antwort auf den maximalen Druck der USA, der in all den Jahren Iran in die Isolation drängen und seine Fortschritte auf den verschiedenen Gebieten, so auch im Bereich der Militär- und Verteidigungsmacht, verhindern sollte. Die Feinde der iranischen Nation sind nun gezwungen einzusehen, dass Iran ein starkes Land ist. Die iranische Marinekräfte haben mit Durchführung dieser großen Mission ihre strategische Position und Rolle bei der Durchführung von Aufträgen der Marine in den internationalen Gewässern gezeigt. Iran ist das einzige Land in der Region, welches selbstständig eine solche große Mission erfolgreich durchgeführt hat. Und dies trotz der Sanktionen und trotz der Drohungen. Das 75. Geschwader der Marine der iranischen Armeestreitkräfte hat bei dieser mehrmonatigen Mission 3 Ozeane befahren. Den Indischen Ozean, den Süd- sowie den Nordatlantik. Es hat deren wichtige Schifffahrtskanäle, die zu den geopolitisch strategisch wichtigen Wasserwegen gehören, passiert. Admiral Shahram Irani, Befehlshaber der Marinekräfte der iranischen Armee, sagte in einem Gespräch mit dem ersten Fernsehkanal Irans über die Bedeutung dieser großen Schiffreise: Das 75. Geschwader hat 3 Ozeane zurückgelegt und es ist uns gelungen, mit einem vollständig im Iran hergestellten Kriegsschiff namens Sahand 3 Ozeane mit hohem Seegang zu passieren. Admiral Irani sagte über die Notwendigkeit dieser Mission: Circa 90% des iranischen Handels wird über das Meer abgewickelt. Aber die Meere werden heute sowohl von den überregionalen Akteuren als auch teilweise von Meeresterrorismus bedroht. Und so gerät auch dieser bedeutende wirtschaftliche Schwerpunkt Irans in Gefahr. Aus der Sicht der strategischen Denkfabrik Tabin ist es für die Präventivmaßnahmen auf dem Meer notwendig, an Technologien zu gelangen, die für den Bau und die Anwendung von Marineausrüstung angesetzt werden können. Technologien wie elektronische Antrieb, Steuersysteme und der Bau von U-Booten für längere Meeresstrecken und Kriegsschiffe, die für eine elektronische Kampfführung ausgerüstet und für den Einsatz von Lenkflugkörpern geeignet sind, gewährleisten dafür, dass Länder sich zur See behaupten können. Diese Technologien wurden von iranischen Experten der einheimischen Verteidigungsindustrie hinzugefügt und bodenständig gemacht. Das US Internet Portal Business Insider kommentierte in einem Bericht über die Fortschritte der iranischen Marine: Heutzutage schickt Iran seine Schiffe zu verschiedenen Missionen in die Ozeane. Die Geschwader der Islamischen Republik Iran waren zuvor bereits in mehreren internationalen Gewässern gewesen, wie die Gewässer Indiens, Sri Lanka, am Äquator, die Inseln Indonesiens, die Straße von Malakka, das Chinesische Meer, der Pazifik, Suezkanal, Mittelmeer und Südindischer Ozean. Die Meeresflotte der Islamischen Republik Iran wurde im Januar 2021 um das Hafenschiff Makran erweitert und damit erfolgte ein wichtiger Schritt für die Durchführung von Meeresmissionen. Das Hafenschiff Makran wurde für Missionen der Marinekräfte der iranischen Armee in entfernten Gewässern für die Verteidigung bei Sicherheitsgefahren und Piraterie, insbesondere im Bereich des Golfes von Aden, des Roten Meeres und im Babul-Mandab bestimmt. Es ist mit der notwendigen Ausrüstung und den Möglichkeiten für eine elektronische Kampfführung, Militäroperationen mit Flugkörpern und Drohnen und Sonderoperationen versehen. Unterdessen gilt das Kriegsschiff Sahand als eines der modernsten westasiatischen Kriegsschiffe. Es schloss sich im Dezember 2018 der Südflotte der Marinekräfte der iranischen Armee an. Sahand ist ein Tarnkappenschiff und mit Angriffs- und Verteidigungsmöglichkeiten und Torpedos ausgestattet. Der Oberbefehlshaber der Armeekräfte der Islamischen Republik Iran, General Seyed Abdulrahim Mousavi, sagte auf den Empfangszeremonien für das 75. Geschwader der Marinekräfte der Armee, mit Hinweis darauf, dass der Oberbefehlshaber der bewaffneten Kräfte den Vorschlag bewilligt hat, den Atlantik zu befahren. Diese strategische Maßnahme hat den Marinekräften der internationalen arroganten Mächte, an der Spitze von ihnen die US-Terroristen, strategisch Rätsel aufgegeben. General Mousavi sagte am Rande der Empfangszeremonien in Beantwortung der Frage des Reporters der Iran Press Agentur über das Besondere an dieser Meeresmission, dass die Mission 4 Monate gedauert und die Besatzung in dieser Zeit die Verhältnisse zu 4 verschiedenen Jahreszeiten erlebt und stürmische Gewässer durchkreuzt habe. Sie habe keine Hafendienste in Anspruch genommen, sondern war nur auf sich selber gestützt. Der Oberbefehlshaber des Heeres der Revolutionswächter, General Hossein Salami, bezeichnete ebenso dieses Ereignis als den Beginn eines neuen Kapitels für die Steigerung der Verteidigungsmacht und des Präventivpotenzials der bewaffneten Kräfte des islamischen Irans. Die Marinekräfte der Armee der Islamischen Republik Iran haben nun ihre Missionen auf das Niveau einer strategischen Kraft angehoben und sind in der Lage, in den internationalen Gewässern zur Wahrung der Sicherheit auf See präsent zu sein. Durch Einsatz von moderner Technologie für den Kampf zur See können sie in allen Teilen der internationalen Gewässer eine effektive Rolle spielen, wenn eine Gewährleistung der Sicherheit notwendig wird. Die Präsenz der iranischen Schifffahrtsflotte auf den 4 wirtschaftlich weltweit wichtigen Wegen im Norden des Indischen Ozeans und die Durchführung von Meeresmissionen im Atlantik zeugen von dieser Stärke. General Shahram Irani, Befehlshaber der Marine der iranischen Armee, sagt: Heute ist die Entsendung in den Indischen Ozean für uns eine normale und alltägliche Mission. Und wir werden bestimmt auf jeder Strecke, wo es notwendig ist, präsent sein, weil wir die Fähigkeit dazu besitzen.
Liebe Hörerfreunde, hiermit sind wir am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Wir würden uns freuen, von Ihnen Reaktionen auf unsere Sendungen zu bekommen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns mit den besten Wünschen. Thank you.